Über Dudi Chand und die Problematik von Geschlechts- und Geschlechtszugehörigkeit im Leistungssport haben wir mit Caroline Heckemeyer gesprochen. Sie ist Dozentin für Bewegung und Sport an der Fachhochschule Nordwestschweiz und arbeitet an einem Dissertationsprojekt über die heteronormative Logik des Sports. Caroline, wenn wir uns den Fall von Dudi Chand anschauen, spielt die Forderung nach einer vermeintlich eindeutigen Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht ja die entscheidende Rolle. Wie wird über den Körper des Sportlers oder der Sportlerin überhaupt gesprochen? Also vor allem im Kontext vom Leistungssport, der gerade nicht den in Anführungszeichen normalen Körper bevorzugt.
Ja, ich finde das interessant, dass du sagst, der nicht den normalen Körper bevorzugt. Was halt im Sport, im Leistungssport im Mittelpunkt steht, ist ja einfach wirklich die Leistung des Körpers, also das, was eigentlich menschliche Körper sportlich leisten können. Und das Interessante ist, dass dabei aber der Sport eigentlich eine Verknüpfung herstellt zwischen Leistungsfähigkeit und Geschlecht. Also es gibt irgendwie so den Ausgangspunkt, dass ja sich Leistungsfähigkeit anders darstellt bei Männern als bei Frauen. So, das ist eigentlich so ein Kern. Und jetzt führt natürlich die Tatsache, dass wenn ich jetzt im Sport, so wie das in den meisten Sportarten der Fall ist, zwischen Männern und Frauen differenziere, dann führt das natürlich dazu, dass ich notwendigerweise irgendwie auch zwischen Männern und Frauen unterscheiden muss. Und so Momente, in denen Menschen wie Dudi Chand oder eben auch vor einigen Jahren Caster Semenya nicht so ganz in diese Kriterien des Leistungssports passen, im Hinblick darauf, was denn weiblich und männlich ist, dann gerät der Sport ganz schön ins Schlingern und hat dann Not eigentlich zu sagen, okay, wer darf eigentlich am Sport teilnehmen und wer hat eventuell aus Sicht des Sports irgendwelche ungerechten Vorteile oder sowas in der Richtung. Dann kommt es letztlich dazu, dass zum einen das in der Öffentlichkeit, also in den Medien, groß verhandelt wird. Also sind die und die Menschen eigentlich richtige Frauen? Und auf der anderen Seite kommt es dann dazu, dass es halt die sogenannten Geschlechtertests gibt, also diese Gender Verification Tests, von denen du ja wahrscheinlich auch viel gehört hast.
Die spielen ja bei Dudi Chand und bei Caster Semenya beide eine Rolle. Im Grunde genommen geht es ja darum, dann eine Eindeutigkeit festzustellen oder eben nichts festzustellen und die betroffenen Personen dann zu sperren für Wettkämpfe oder sie vor die Wahl zu stellen, eine Hormontherapie anzufangen oder sich operieren zu lassen, was auch immer wieder vorkommt. Gibt es denn aus deiner Sicht dafür irgendeine medizinische Grundlage? Ich weiß, du bist keine Medizinerin, aber im Sinne von der Sportsoziologie?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, dass das, was ich bemerkenswert finde, und die Soziologin Marion Müller, die hat das ganz hervorragend gezeigt, dass es eigentlich so in der Geschichte der sogenannten Gender Verification Tests sich eigentlich zeigt, so über die Jahre hat man immer wieder versucht, irgendwie eindeutig zu bestimmen, was eigentlich eine ja richtige Frau ist und wer dann eigentlich in der Leistungsklasse der Frauen an den Start gehen darf. Und die Kriterien dafür, was eigentlich eine richtige Frau ist, haben sich aber mit der Zeit eigentlich immer wieder verändert. Also es gab ganz unterschiedliche Formen von Gender Verification Tests, also Geschlechtertests. Das heißt, man hat am Anfang einfach nur rein visuell geschaut auf die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Dann hat man irgendwann, ist man dazu übergegangen, dass man chromosomal versucht hat, das Geschlecht zu bestimmen und so weiter und so fort. Und jetzt, so mit der Zeit, hat man dann irgendwann, kamen dann so Debatten darum, kann man das den Frauen eigentlich zumuten? Darf man das? Inwiefern ist das sexistisch? Und dann haben sich auch sogar Sportverbände wie der Internationale Leichtathletikverband und auch das IOC irgendwann dafür entschieden, diese Gender Verification Tests nicht per se durchzuführen, sondern einfach nur noch in sogenannten Verdachtsfällen. Und das, was halt dann passiert eben bei Dudi Chand und Caster Semenya, ist, dass das Frauen sind, die zu diesen Verdachtsfällen gehören. Und warum sie unter Verdacht geraten, ist erstmal einfach dadurch, dass sie besonders gute Leistungen bringen. Und was bei Caster Semenya vor mehreren Jahren einfach auch noch zum Thema geworden ist, war, dass sie aus Sicht der Zuschauerinnen und Zuschauer als irgendwie männlich wahrgenommen wurde. So.
Durch ihre äußere Erscheinung einfach.
Ja, genau. Und das, was da interessant ist, ist eigentlich, dass anstatt, dass da dann irgendwelche medizinischen Kriterien wirklich angewendet werden, um überhaupt eine Begründung zu finden, warum denn dann so ein Geschlechtstest durchgeführt wird, erstmal einfach so ganz alltagstheoretische Merkmale zählen. Und dann kommt im zweiten Schritt dann natürlich, und da sind wir jetzt wieder bei diesem, bei der Frage der Medizin, dann hat die Medizin bestimmte Kriterien, die sie anlegt. Und im Grunde genommen sind diese Kriterien aber eigentlich nie so ganz griffig gewesen. Und ich glaube auch gerade die ganzen unterschiedlichen Regularien, die sich so über die Zeit in der Geschichte einfach der seit den 1960er Jahren verändert haben, wird eigentlich deutlich, dass auch die Medizin da mehr oder weniger ratlos ist, beziehungsweise einfach sich eingestehen muss, dass so leicht einfach eine Aufgliederung in natürliche und unnatürliche Frauenkörper, beziehungsweise in natürliche Männer- und Frauenkörper eigentlich gar nicht möglich ist. Insofern, um da auf deine Frage zurückzukommen, inwiefern da von Seiten der Medizin ja eigentlich so eine Eindeutigkeit besteht oder auch so eine Klarheit besteht. Ich würde die These vertreten, dass auch die Medizin dem Sport da zum Teil einfach gar nicht so weit helfen kann. Und eigentlich gerade die Medizin gezeigt hat, dass so eine ganz eindeutige Zuordnung gar nicht ohne weiteres möglich ist. Das Interessante aber ist, dass der Sport, anstatt dann die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, naja, vielleicht brauchen wir eventuell andere Leistungsklassen, also vielleicht brauchen wir eventuell auch noch mehr als zwei Leistungsklassen im Bereich Geschlecht, das ist jetzt rein fiktiv, ja, aber anstatt das zu tun, macht der Sport genau das Gegenteil, er hält eigentlich weiterhin an Männern und Frauen fest und hofft irgendwie auf die Medizin, dass sie ihm weiterhelfen kann.
Mhm. Und jetzt sozusagen da gleich eine Nachfrage, weil du das ins Spiel gebracht hast. Gäbe es aus deiner Sicht die Möglichkeit oder wäre es sinnvoll, andere Kriterien zu entwickeln, also generell Leistungsgruppen, die nicht vom Geschlecht irgendwie abhängig sind?
Also ich finde das immer unheimlich schwer zu sagen. Also sagen wir mal so, ich finde es sinnvoll, darüber nachzudenken, wie wir einen Sport ermöglichen können, wo alle Menschen Raum haben, wo alle Menschen dran teilnehmen können und wo Menschen nicht qua Geschlecht exkludiert werden, also ausgeschlossen werden. Das muss man auch ganz klar sagen, das verstößt einfach auch gegen die Menschenrechte. Der Sport gibt vor, dass vor allen Dingen eines zählt, nämlich körperliche Leistung, aber wenn wir genauer hingucken, dann zählt eben doch nicht nur die körperliche Leistung, sondern auch bestimmte andere körperliche Merkmale im Bereich Geschlecht eben. Ich glaube, dass das sicherlich in ferner Zukunft liegt, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, welche alternativen Leistungsklassen eigentlich möglich wären. Und wir haben ja in bestimmten Sportarten halt Leistungsklassen nach Gewicht beispielsweise. Das sind dann gerade so Sportarten wie das Ringen oder auch andere Zweikampfsportarten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch, man könnte jetzt einfach so ein bisschen plakativ sagen, wenn ich Basketball spielen möchte, dann muss ich einfach vor allen Dingen groß sein. Also das heißt, Körpergröße wäre ja rein theoretisch auch noch etwas, wonach wir differenzieren könnten. Das ist jetzt alles so sehr, erstmal so ein erster Schritt überhaupt darüber nachzudenken. Aber ich glaube, dass auch gerade beispielsweise die Sportwissenschaften dazu aufgefordert werden, darüber nachzudenken.
Mhm. Vielleicht noch so ein bisschen auf eine andere Ebene zu gehen. Wir haben ja mitbekommen, dass dieser Geschlechtertest sowohl jetzt bei Duty Chant als auch bei Caster Semenya 2009 zum Teil sehr stark kritisiert wurde. Und trotzdem, wie du ja schon gesagt hast, hält die IAAF und das IOC in Einzelfällen trotzdem daran fest.
Ja, genau.
Welche Auswirkungen hat denn so ein Test auf ja eine Karriere von einer Athletin? Denn getestet werden ja fast ausschließlich Frauen.
Ja, absolut, absolut. Also wenn man sich die Geschichte der Geschlechtertests anschaut, dann sind es eigentlich nur Frauen, die getestet werden, beziehungsweise Personen, die eben in der Leistungsklasse der Frauen an den Start gehen. Und der ganz simple Grund dahinter ist, dass man einfach immer vermutet, dass tendenziell eher Männer sich irgendwie einschmuggeln in die Leistungsklasse der Frauen, um da zu gewinnen und sich quasi unberechtigterweise einen Vorteil verschaffen. Also ein Punkt ist, dass wenn man so wie bei Duty Chant oder bei Caster Semenya das beobachtet, einfach die eigene Person und in dem Zusammenhang eben auch Geschlechtsidentität in den Medien breit getreten zu sehen, ist, glaube ich, einfach, egal in welchem Bereich, für Menschen unheimlich schwierig angesichts der Tatsache, dass eben eindeutiges Frau oder Mann sein, ja, für die soziale Anerkennung und Existenz in unserer Gesellschaft grundsätzlich in allen Bereichen wichtig ist. Die Karriere als Sportlerin, glaube ich, und das ist eben nochmal so ein ganz anderer Dreh, und darüber habe ich mir beispielsweise Gedanken gemacht, als ich jetzt über Duty Chant gelesen habe, dass selbst wenn sie jetzt über das internationale Sportgericht eine Starterlaubnis erhält, sie natürlich immer quasi implizit ja mit dem Vorwurf konfrontiert sein wird, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ich glaube, das ist eben etwas, was ja, was grundsätzlich für die Sportlerin unheimlich problematisch ist. Ich denke auch Caster Semenya, es war unheimlich deutlich, als Caster Semenya wieder an den Start gegangen ist, dass alle Welt darauf geguckt hat, wie schnell läuft sie jetzt eigentlich. Mhm. Und dann einfach klar war, wenn sie jetzt wieder an die Zeiten herankommt, die sie 2008 gelaufen ist, als sie die Weltmeisterschaft über 800 Meter gewonnen hat, dass dann alle sagen werden, naja, ach, das ist, aber da geht's immer noch nicht mit rechten Dingen zu, die hat einfach Vorteile. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei Duty Chant ähnlich ist. Also eine Sprinterin, die jetzt sehr gute Zeiten läuft, die sicherlich jetzt dann auch eventuell an der Weltspitze auch bei großen Wettkämpfen mitlaufen könnte. Und wenn sie jetzt eine Starterlaubnis erhält, ist es durchaus vorstellbar, dass dann auch die Medien wieder schreiben, inwiefern hat Duty Chant da nicht nach wie vor ungerechte Vorteile gegenüber anderen Frauen und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Athletin einfach ja so eine Bürde ist. Und sicherlich, also wenn das Personen sind, die nicht total eine große Unterstützung auch in ihrem Trainer-Trainerinnen-Umfeld haben und da irgendwo getragen werden, dass sie eventuell auch dann ihre Karriere abbrechen.
Ja, trotz der persönlich sicherlich sehr traurigen Aussichten, die so ein Geschlechtertest oder die überhaupt die Vermutung, dass da jemand in Anführungszeichen betrügen könnte, bieten. Vielleicht noch eine letzte Frage, die ein bisschen spekulativ ist. Jetzt, da eben Duty Chant beim Sportgerichtshof gegen diese Entscheidung geklagt hat und wie gesagt, ja, Caster Semenya da auch relativ viel Unterstützung erfahren hat, glaubst du, dass sich an dieser Praxis der Geschlechtertests oder der ja, sagen wir mal, rein äußerlichen Vermutung einfach schon in Zukunft was ändern wird? Oder werden wir da noch lange solche Fälle beklagen?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt vielleicht so ein bisschen so eine Pessimistin in mir, die sagt, wir werden das noch eine ganze Zeit mit uns rumschleppen. Und ich glaube, dass der Sport sich unheimlich schwer tut, nach wie vor und auch weiterhin schwer tun wird, das zu realisieren, dass eine Aufteilung in Männer und Frauen nicht ohne weiteres möglich ist und dass sich Frauen oder Männer nicht einfach nur über ihre Hormonlevel bestimmen lassen. Die Optimistin in mir hat eher so nochmal die Vorstellung, dass gerade solche Fälle, auch wenn sie für die Athletin schmerzhaft sind, aber gleichzeitig dieser Thematik von oder dieses Infragestellen von Geschlechtereindeutigkeit in der Öffentlichkeit überhaupt ermöglicht und auch nochmal einer breiteren Öffentlichkeit deutlich macht, okay, so leicht ist das Ganze nicht und wir müssen da irgendwie drüber nachdenken. Und ich glaube auch, dass der Sport da mit seinem Anspruch ja auch zumindest rhetorisch artikulierten Anspruch, irgendwie inklusiv zu sein und sich ausschließlich an Leistungen zu orientieren, die erbracht werden, dass er da auch so ein bisschen unter so einen Political Correctness Druck gerät und vielleicht da auch gegebenenfalls sich ja ermahnt sieht zu handeln, in welcher Weise das dann auch immer der Fall sein wird. Wäre beispielsweise denkbar, es gibt seit 2004 gibt es Bestimmungen zum Umgang von, also in den Bestimmungen heißt es Intersexualität, also einfach Zwischengeschlechtlichkeit. Vielleicht werden diese Bestimmungen auch nochmal verändert. Und das wäre sehr zu hoffen, dass da einfach auch nochmal gerade Organisationen, die sich mit diesen Thematiken außerhalb des Sports beschäftigen, da vielleicht auch in einen größeren Dialog mit den Sportorganisationen kommen könnten.
In Ordnung. Vielen Dank, Caroline Heckemeier, für das Interview.
Ja, gerne.